Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Mit Lüttich Bastogne Lüttich ist jetzt auch die Klassikersaison im Radsport komplett zu Ende. Nachdem wir über die Kopfsteinpflaster-Klassiker ja schon gesprochen haben, sind wir jetzt angelangt bei der Analyse der Ardennen-Klassiker, die jetzt in der Ardennenwoche ausgetragen wurde. Und damit begrüße ich euch recht herzlich hier zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Lukas.
Ja, die Ardennenwoche ist vorbei. Wir fangen mal chronologisch an, werden uns die einzelnen Rennen, die drei Rennen, also alle einmal angucken. Und wir fangen natürlich ganz vorne an beim Amstel Gold Rennen. Und Erik, du hast mich darauf hingewiesen, dass das Amstel Gold Rennen rein geografisch ja gar nicht zu den Ardennen-Klassikern zählen dürfte.
Ja, das ist richtig, denn das Amstel Gold Race liegt ja gar nicht in Belgien, sondern es findet ja in den Niederlanden statt. Und die Ardennen sind ja, ja, wie jeder Hobbygeograf hoffentlich weiß, Teil. Die Ardennen gehören zu Belgien und ja, das Amstel Gold Race zählt somit nicht zu den Ardennen, wird aber dadurch, dass die Charakteristik dieses Rennens ähnlich ist mit vielen kurzen, steilen Anstiegen, einfach mit dazu gezählt.
Ganz genau. Und wir haben ein spannendes Rennen erlebt mit einem Ausgang, der wie wahrscheinlich bei allen Rennen nicht ganz so zu erwarten war. Wir haben Michael Wallgren. Du kannst ja vielleicht mal ganz kurz grob den Rennverlauf oder zumindest die Entscheidung von Michael Wallgren nochmal umreißen.
Ja, die Situation war im Endeffekt so, dass auf den letzten 10 Kilometern sich eine 8-köpfige Favoritengruppe abgesetzt hatte, in der unter anderem Michael Wallgren von Astana saß und er auch noch seinen Teamkollegen Jakob Fuglsang an seiner Seite hatte. Und ja, der Jakob Fuglsang hat 2-3 Mal attackiert, hat die anderen Favoriten zum Arbeiten gezwungen. Und als dann alles wieder zusammenlief, hat dann knapp 4 Kilometer vor dem Ziel Michael Wallgren ein erstes Mal attackiert. Das wurde sogar noch neutralisiert von den anderen. Und dann hat er es knapp 1,5 Kilometer später nochmal probiert. Diesmal hat es geklappt. Roman Kreuziger ist mit ihm mitgefahren und zu zweit konnten sie dann bis zum Ziel durchziehen und im Sprint hatte Wallgren dann gegenüber Kreuziger die Nase vorn.
Ja, man muss ja auch nochmal hervorheben, Enrico Gasparotto, einer, der dieses Rennen schon mal gewinnen konnte, sogar schon zweimal, 2012 und 2016, der kam auch nochmal hinten ran, hat es allerdings nicht ganz geschafft. Auch Roman Kreuziger hat ja das Amstel Gold Rennen schon gewinnen können, nämlich 2013. Also hat sich Michael Wallgren da gleich gegen zwei ehemalige Sieger durchgesetzt. Ansonsten hat mich diese ganze Rennsituation zum Ende hin relativ stark an den Omlauf Pet Njöfsblad erinnert, wo am Ende auch Michael Wallgren die Überzahl seines Teams ausgenutzt hat, auch mit einer Attacke und die Favoriten haben sich alle angeguckt. Ich weiß nicht, kannst du mir da zustimmen oder siehst du das ein bisschen anders?
Ja, das stimmt. Da war die Situation tatsächlich ähnlich. Also als eigentlich das Schlimmste vom Profil her geschafft war, als die großen Anstiege überwunden waren, war ja auch beim Omloop-Het Nieuwsblad, da war die Gruppe, glaube ich, sogar noch größer. Ich glaube, da waren das 30, 40, 50 Mann. Und da hat sich Michael Wallgren dann doch nochmal mit einer Attacke abgesetzt. Die anderen haben sich angeschaut. Das ist die Analogie zum Amstel. Als die anderen Favoriten sich dann auch angeschaut haben, ja, wer fährt denn nun hinterher? Und das hat er geschickt genutzt und hat mit einer Mischung aus taktischer Cleverness, aber auch reiner Stärke jeweils den Sieg holen können.
Ja, dann gucken wir uns doch die Favoriten mal an. Ich denke, zu den Top-Favoriten zählten auf jeden Fall Alejandro Valverde von Movistar, Tim Wellens von Lotto Soudal und Julien Alaphilippe, der junge Franzose von Quickstep Floors, der, und das muss man vielleicht nochmal als Randinformation einbringen, ja in der letzten Saison die Ardennen-Klassiker verpasst hat, hatte sich verletzt und konnte jetzt dieses Jahr endlich angreifen, gilt ja doch so ein bisschen als neuer Allrounder, als starker Pancheur und mit 25 hat er auch noch eine Menge Zeit, einiges zu gewinnen. Wie würdest du die Leistung der Favoriten einschätzen? Findest du, dass sie sich bei dem Rennen einfach verzockt haben oder hat Astana eigentlich nur die Gunst der Stunde hervorragend genutzt?
Ja, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, was du gerade gesagt hast. Also zum einen muss man sagen, die Favoriten waren alle im Finale eigentlich dabei, mit Ausnahme vielleicht von Philipp Gilbert, den man noch in dieser Gruppe erwartet hätte. Und dann war es einfach ja fast ein Kampf Mann gegen Mann, mit der Ausnahme, dass Astana zwei Fahrer in dieser Gruppe hatte. Und die haben das dann natürlich geschickt genutzt, haben ja die Favoriten, auf Trab gehalten, sind permanent in die Offensive gegangen. Und als dann zum Beispiel Michael Wahlgren seine entscheidende Attacke gesetzt hat, wo dann Roman Kreuziger mitfuhr, da saß zum Beispiel Peter Sagan direkt am Hinterrad von Roman Kreuziger und er hat in dem Moment ja gar nicht reagiert. Da könnte man vielleicht sagen, dass Sagan sich ein bisschen verzockt hat, aber es ist auch wirklich schwer, denn das Rennen war sehr, sehr lang. Es waren 263 Kilometer mit über 35 Anstiegen zu absolvieren und ich vermute mal, dass dann Peter Sagan einfach schwere Beine hatte und auch die anderen Favoriten ja versucht haben zu pokern, den anderen Favoriten, den schwarzen Peter, der Nachführarbeit zuzuschieben und das ist dann in dem Fall zugunsten von Michael Wahlgren ausgegangen.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass Peter Sagan tatsächlich einen Großteil der Nachführarbeit auch noch gemacht hat, obwohl er eben schwere Beine nach seinem Roubaix-Sieg hatte. Also ich habe so jetzt aus den TV-Bildern nicht gesehen, dass die anderen Fahrer da groß die Arbeit gemacht haben, sondern es war eben Sagan und dem hat man sichtlich angesehen, wie er zu kämpfen hatte. Ein weiterer der Favoriten, den wir auch schon angesprochen haben, Alejandro Valverde, hatte sich hier einiges vorgenommen und darüber werden wir auch im Laufe dieser Ausgabe noch weiter sprechen müssen, ist zum Auftakt der Ardennenwoche Fünfter geworden. Ich denke, da wird er sich besonders drüber ärgern, über diese Niederlage, wenn man es mal in Anführungsstrichen nennen will, denn in seiner Ardennen-Sammlung fehlt ihm noch das Amstel Gold Race.
Ja, das ist richtig. Also das Amstel Gold Race ist sicherlich das Rennen aus dieser sogenannten Ardennenwoche, was Valverde am liebsten noch gewinnen möchte. Beim Flash Wallon und bei Lüttich-Bastogne-Lüttich hat er ja schon mehrmals zugeschlagen. Ein ganz interessanter Fakt, dass Valverde als Radprofi noch nie in den Niederlanden gewonnen hat. Und ja, vielleicht ist es einfach ein schlechtes Omen für ihn, dass er ja in unserem Nachbarland einfach ja das Pech ein bisschen an seinen Reifen zu kleben hat und im entscheidenden Moment dann doch Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter wird.
Wobei man auch sagen muss, für Valverde ist es gerade in dieser Saison eigentlich in allen Rennen aufgefallen, dass man das Gefühl hatte, dass sich alle Teams so ein bisschen gegen Movistar verschworen hatten. Es war auch schon beim Amstel Gold Race so, dass man eben versucht hat, so früh wie möglich Valverde zu isolieren und das zog sich so ein bisschen durch die ganze Woche, dass man es ihm eben schwer gemacht hat und dass Valverde vielleicht dann mit den 38 Lenzen, die er nun fast auf dem Buckel hat, einfach nicht mehr die Beine hat, dann trotz seiner Favoritenrolle und obwohl er der Gejagte ist, dann das Rennen zu dominieren und mit der Konkurrenz zu spielen, wie vielleicht noch in früheren Jahren. Jetzt wird es natürlich auch nicht leichter, in den nächsten Jahren nochmal das Amstel Gold Race zu gewinnen. Ich habe es angesprochen. Valverde wird jetzt in zwei Tagen, also heute ist der 23. am 25. April 38 Jahre jung. Da muss man dann auch schon mal, so schwer es fällt, sich den Radsport aktuell ohne Valverde vorzustellen, irgendwie über ein Karriereende zumindest sich darauf vorbereiten. Ansonsten ist uns noch aufgefallen beim Betrachten des Rennens, dass auch die Ausreißer sich relativ gut geschlagen haben. Lag das vielleicht auch daran, dass eben viel taktiert wurde und dass sich die Ausreißer dann eben noch gut zeigen konnten im Laufe des Rennens? Glaubst du, dass das eben den in die Karten gespielt hat, dass die Favoriten vielleicht nicht das ganz hohe Tempo anschlagen konnten?
Das ist gut möglich, ja. Die Ausreißergruppe beim Amstel Gold Race, die war ja relativ groß. 9 Mann waren es insgesamt. Und die hatten relativ schnell einen Maximalvorsprung von über 15 Minuten gehabt. Und wenn dann natürlich die Favoritenteams alle nur auf Movistar schauen, Movistar die Nachführarbeit machen muss, ich habe es angesprochen, das Rennen war 263 Kilometer lang. Das ist auch für einen Profi nicht ganz ohne. Es kommt ja noch hinzu, dass die Teams in diesem Jahr bei den großen Rennen nur noch 7 Mann stark sind, statt 8 Mann. Das heißt, man hat effektiv einen Helfer weniger, hat aber dieselbe Distanz zu bewältigen und im Endeffekt von den Ausreißern in der Gruppe saßen unter anderem Lawson Craddock und Preben van Hecke und die sind am Ende 9. und 12. geworden und sind dann im Finale, als sie von den Favoriten eingeholt wurden, da haben sie auch nicht nur an den Hinterrädern gesessen, sondern haben es auch teilweise versucht, nochmal ja bei den Attacken von Jakob Fuglsang zum Beispiel, ja, wegzufahren, um vielleicht sogar noch mehr rauszuholen als diese jetzt ohnehin schon guten Platzierungen.
Jetzt gab es, wenn wir auch über das Tempo reden, auch eine Streckenänderung. Es gab quasi ein leichteres Finale in Anführungsstrichen. Das Finale wird zwar früher eröffnet, aber es soll einfach ein bisschen leichter sein. Hat das am Ende auch der Attacke so ein bisschen geholfen von Michael Wahlgren und eben auch den anderen Fahrern? Oder meinst du, dass die Streckenänderung jetzt nicht so viel an der Renncharakteristik geändert hat?
Ich glaube, dass es den Fahrern, vor allem den Siegern, insofern geholfen hat, dass das leichtere Finale das Rennen schwerer gemacht hat. Das hört sich jetzt erstmal paradox an. Man hatte aber das Gefühl, dass dadurch, dass dieser letzte Kauberg, der sonst immer bis 2012 sogar das Ziel gebildet hat und dann ab 2013 1,8 Kilometer vor dem Ziel lag, dass das dazu geführt hat, dass die Favoriten das Finale einfach viel, viel früher eröffnen. Also früher hat man wirklich bis zum letzten Kauberg meist gewartet und dann kam es aus einem Feld von 30, 40 Mann zu einem effektiv zu einem Bergaufsprint. Dieses Jahr war es so, dass rund 40 Kilometer vor dem Ziel Bahrain Merida am Gulperberg schon das Finale eröffnet hat, dort hohes Tempo gefahren ist und im Anschluss mit Jon Izagirre die erste Attacke geritten hat. Und danach sich dann auch Enrico Gasparotto zusammen mit Kreuziger ein erstes Mal abgesetzt hat. Und das gleiche Szenario hatten wir eigentlich schon 2017, als dieses Finale zum ersten Mal gefahren wurde. Da hat sich letztendlich, haben sich Philipp Gilbert und Michael Kwiatkowski auch sehr früh abgesetzt. Und da ja, haben dann im Endeffekt die anderen Favoriten ja in Schach gehalten und mit einer Attacke von weit weg ja den Sieg bzw. das Podium dann unter sich ausgemacht.
Ja, wenn wir über die Favoriten reden, dann müssen wir natürlich auch, um nochmal darauf ein bisschen zurückzukommen und auch wenn es um Renntaktik geht, natürlich um ein weiteres Team oder über ein weiteres Team nochmal reden. Wir gucken nochmal auf Quickstep Floors. Die haben ja, wir hatten es in der letzten Ausgabe von Radio Tour angesprochen, als wir über die Kopfsteinpflaster-Klassiker geredet haben. Quickstep Floors war in der Hinsicht das Maß aller Dinge. Jetzt waren sie es beim Auftakt zum Amstel Gold Race nicht. Man hatte zwar den 7. Platz von Philipp. Ansonsten war man allerdings nicht ganz so zufrieden. Philipp Gilbert, 13. zum Beispiel. War das einfach ein schlechter Tag oder hat man da irgendwelche Fehler gesehen bei Quickstep oder sollte man das einfach nicht zu hoch hängen, auch weil der Rest der Woche, ja, wir können es schon mal ein bisschen spoilern, etwas besser lief?
Ja, ich glaube auch, dass man das auf die Tagesform zurückführen kann. Also vor allem bei Julien Alaphilippe, also er ist jetzt 7. geworden beim Amstel, hat bei den anderen beiden Rennen, da gehen wir ja gleich noch drauf ein, deutlich besser abgeschnitten und war teilweise der stärkste Fahrer in den Rennen, vielleicht sogar über die ganze Woche gesehen der stärkste Fahrer. Die einzige Enttäuschung aus Quickstep-Sicht war für mich vor allem beim Amstel Philipp Gilbert. Er hat ja das Rennen im Vorjahr gewonnen und hat, das war schon sein 4. Sieg 2017. Er war im Finale dieses Mal bei den Besten nicht mit dabei, ist als 13. ans Ziel gekommen und Falkenburg war für ihn immer ein gutes Pflaster, also der Zielort des Amstel Gold Race, denn dort ist er zum Beispiel 2012 bei der Straßenweltmeisterschaft auch Weltmeister geworden.
Ja, also da lief es nicht ganz so rund. Wie gesagt, wir kommen auf die anderen Rennen auch gleich, um dann mal ein bisschen den Kreis zu schließen. Schöne Geschichte auch noch rund um Bram Tanking, der mittlerweile in Richtung Karriereende blickt und auch in der Spitzengruppe war und von den Fans lautstark angefeuert wurde. Ich denke, ja, atmosphärisch gesehen sind die Klassiker neben den großen Rundfahrten einfach die tollsten Rennen des Jahres, wenn sie nicht sogar noch ein bisschen ein Stück über den über den großen Rundfahrten schweben. Ich glaube, gerade die Monumente sind an Stimmung kaum zu überbieten und da können sich auch andere Sportarten noch ein bisschen was abschneiden. Wie gesagt, tolle Stimmung auch da und eine weitere frohe Botschaft können wir verkünden, nachdem Simon Geschke sich ja eine schwerere Verletzung im Bereich der Schulter zu zugezogen hatte. Bei einem Sturz ist er jetzt auch zurückgekommen. Auch so viel sei schon vorweggenommen. Die Woche lief noch nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Aber das ist, denke ich, nach solch einer langwierigen Verletzung auch ja nicht weiter tragisch. Simon Geschke wird sich jetzt in den nächsten Wochen weiter zeigen können, wird versuchen, wieder in seine alte Form anzuknüpfen. Und vielleicht können wir dann bald wieder auch sportlich tolle Nachrichten von ihm überbringen. Aber wie gesagt, soweit ist er jetzt erstmal wieder auf dem Rad und konnte hier in den Ardennen, wo er sich ja auch, denke ich, als Fahrertyp, der ja auch mal ganz guten Berg hochkommt, relativ wohlgefühlt hat. Das soll es erstmal gewesen sein vom Amstel Gold Race und wir werden nach einer kleinen Werbeunterbrechung oder nach einer kleinen Pause weitermachen mit dem Flash Wallon, dem zweiten der drei Ardennen-Klassiker innerhalb der Ardennen-Woche. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir ist immer noch Erik Gutglück und wir reden jetzt über den zweiten von drei Teilen der Ardennen-Klassiker, nämlich den Flash Wallon, der kürzeste der drei Ardennen-Klassiker, so ein bisschen die Halbzeit und auch da haben wir wieder einen Ausgang, der vielleicht einige nicht so freuen wird, aber immerhin ein Favoritensieg. Julien Alaphilippe gewinnt das Rennen und es war, Erik, wieder ein Ausgang, wie man ihn eigentlich beim Flash Wallon erwartet, nämlich mit einem Sprint an der Mauer von Huy.
Ja, das ist richtig. Also so spannend die anderen Rennen manchmal sind und so unvorhersehbar von der Rennkonstellation her, so weiß man eigentlich mittlerweile, dass der Flash Wallon an dieser berühmten Mauer von Huy mit einem Bergaufsprint zu Ende geht. Wobei Sprint ist da auch übertrieben. Man braucht für diese knapp 1,2 Kilometer, die es da berghoch geht, doch schon um die 3 Minuten bei über 20% Steigung. Da sieht das dann auch bei den Profis schon mal langsam aus, tut aber, denke ich, trotzdem verdammt weh.
Auf jeden Fall und fast hätte ein deutscher Fahrer sogar tatsächlich die Favoriten um den Sprint gebracht. Maximilian Schachmann nämlich, der hatte sich zusammen mit einigen weiteren Fahrern abgesetzt aus dem Feld und auf einmal hat er dann einige namhafte Fahrer abgehangen. Zum Beispiel Vincenzo Nibali war dann nur noch mit Jack Hake unterwegs und auch den hat er dann stehen lassen und wurde erst 200 Meter vor dem Ziel gestellt. Wie schätzt du die Leistung von Maximilian Schachmann bei dem Ardennen-Klassiker ein?
Ja, da muss man sagen, das war die große Überraschung des Flash Wallon und aus deutscher Sicht wahrscheinlich sogar der ganzen Ardennen-Woche. Das hat man so sicherlich nicht erwartet. Man weiß ja mittlerweile, dass Maximilian Schachmann ein wirklich starker Fahrer ist. Er ist jetzt in seinem zweiten Profijahr bei Quickstep. Ist er natürlich in einer Mannschaft, die eigentlich auf jedem Terrain immer auf Sieg fährt und wo man sich als junger Fahrer auch erstmal beweisen muss. Aber das hat er ja letztes Jahr schon in Ansätzen getan, dieses Jahr dann ja immer mehr. Und das war wirklich schön zu sehen, dass er da am Ende als Achter noch ja ins Ziel gekommen ist. Und auch, dass er Fahrer wie Nibali dann an der vorletzten Steigung oder beziehungsweise in der Abfahrt von der vorletzten Steigerung hat stehen lassen. Das zeigt, dass da wirklich große Klasse vorhanden ist. Und ich denke, da können wir uns in Zukunft noch aus deutscher Sicht freuen. Und da macht es bestimmt in den nächsten Jahren Spaß, zuzuschauen.
Ja, und um nochmal eine Zahl ins Spiel zu bringen, er ist der erste Deutsche seit Paul Martens 2011, der in die Top 10 gefahren ist, sodass eben noch als letzter überlebender Ausreißer dieser Gruppe, die anderen aus der ehemaligen Ausreißergruppe, die haben es dann deutlich schlechter erwischt und waren dann gar nicht mehr so weit vorne. Jack Hake zum Beispiel nur 34. geworden, Nibali noch weiter dahinter. Also er hat da sich auch die Kräfte ziemlich stark eingeteilt und scheint einfach einen Sahnetag gehabt zu haben. Und wir reden ja nicht das erste Mal in dieser Saison über Maximilian Schachmann, denn der fährt eine überragende Saison, gekrönt eben durch den Sieg bei der Katalonien-Rundfahrt, wobei ich glaube, dass ihm der 8. Platz beim Flash Wallon nicht unbedingt viel weniger bedeutet. Wir müssen aber noch über einen zweiten Deutschen reden, der sich sehr, sehr gut präsentiert hat, und das war Emanuel Buchmann, auch wenn sich das jetzt ergebnistechnisch vielleicht nicht so widerspiegelt. Am Ende 26. ist eine vernünftige Leistung, aber der hat zwischendurch sich auch nochmal vorne gezeigt gezeigt, dass er ja auch in dieser Saison angreifen will und vielleicht den nächsten Schritt gehen will. Wie schätzt du seine Leistung insgesamt bei dem Rennen und aber auch in der restlichen Saison ein?
Ja, bei dem Rennen, wie du schon gesagt hast, am Ergebnis kann man jetzt nicht unbedingt einen Fortschritt oder eine tolle Leistung ablesen, aber er hat zum Beispiel am vorletzten Anstieg aus der Favoritengruppe heraus attackiert, ist zwar ja nicht weggekommen als Solist, aber hat dadurch die Gruppe verdammt lang gemacht, und da hat es hinten einige Fahrer erwischt am Ende des Feldes, die dem Tempo dann nicht mehr folgen konnten. Ja, du hast eine tolle Saison angesprochen. Er war 4. gesamt bei der Baskenland-Rundfahrt. Das ist, wenn ich jetzt richtig in die Vergangenheit zurückschaue, sein bestes Rundfahrtergebnis, was er je hatte. Ja, bei ihm zeigt die Leistungskurve einfach, seit er 2015 deutscher Meister geworden ist, was ja ein bisschen überraschend kam, zeigt diese Leistungskurve einfach permanent nach oben, also fast schon linear. Man kann da wirklich ja fast eine Gerade anlegen und sieht, dass er Jahr für Jahr sich immer weiter an die Besten rantastet. Der ganz große Sieg auf internationaler Bühne, der fehlt bei ihm noch, denn sein größter Erfolg war bisher der Gewinn der deutschen Meisterschaft. Aber ich denke, mit Emanuel Buchmann, er ist ja auch noch sehr jung, auch da werden wir in den nächsten Jahren viel Freude haben. Und er war letztes Jahr für gesamt 15. bei der Tour de France. Wenn es gut läuft, ist vielleicht sogar, und wenn er die Form weiter so ausbauen kann, dieses Jahr vielleicht sogar der Schritt Richtung Top Ten in Frankreich möglich.
Ja, das denke ich auch. Generell muss man bei Emanuel Buchmann sagen, du hast es angesprochen, relativ jung, 25 Jahre jung. Der hat auf jeden Fall noch eine Menge Zeit, wenn er an Valverde rankommen möchte, dann mindestens noch 13 Jahre auf dem Rad. Soweit wollen wir gar nicht denken, aber ich glaube, Buchmann hat es auch ganz gut getan, dass er eben zwischendurch dann nicht die besten Resultate eingefahren hat, sondern so sich ein bisschen dem Druck entziehen konnte und sich jetzt eben klammheimlich doch zu einem starken Rundfahrer entwickelt hat, der eben auch in einem guten Team unterwegs ist bei Bora, was sich ja da auch in der Breite verbessert hat, auch was die Rundfahrten angeht. Wir gehen mal nochmal auf die Taktik ein bisschen ein, weg von den deutschen Fahrern hin zum Gesamtrennen, und gucken uns nochmal Alejandro Valverde an. Wir können vorwegnehmen, er hat nicht gewonnen, sondern wurde eben geschlagen von Julian Alaphilippe. Und ich habe es eben schon angesprochen, als wir aufs Amstel Gold Race geblickt haben. So ein bisschen wirkte es so, als wäre diese Woche zumindest im weitestgehenden Rennverlauf so ein bisschen das Motto gewesen, als ob einfach alle gegen Movistar gefahren sind. Kannst du das bestätigen oder liege ich da komplett falsch?
Das sehe ich genauso. Es war in den letzten Jahren oft so, dass gerade beim Flash Wallon einfach ernstzunehmende Offensivaktionen gefehlt haben und es, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es immer zu diesem Bergaufsprint an der Mauer von Huy kam. Dieses Jahr war das anders. Also es hat sich dann, ich glaube, knapp 50 Kilometer vor dem Ziel eine knapp 20 Mann starke Fahrergruppe gebildet. Da waren unter anderem Maximilian Schachmann und Vincenzo Nibali drin. Und ja, das war natürlich dann eine Attacke von besonderer Qualität, wo dann auch Movistar schon sehr früh seine Helfer bei den Favoriten verschleißen musste. Ich glaube, knapp 20 Kilometer vor dem Ziel war dann nur noch Mikel Landa vor Alejandro Valverde. Und man kann jetzt nur mutmaßen, aber ich vermute, dass das Movistar viel Kraft gekostet hat, dass das auch Valverde viel Kraft gekostet hat und er dann an der Mauer von Huy, wo man wirklich in einer sehr, sehr guten Position reinfahren muss, wo Valverde sonst immer unter den ersten zwei, drei Fahrern reingefahren ist, da war er halt dieses Mal ein kleines bisschen weiter hinten, er war noch unter den ersten 10, aber als dann die Attacke von Julien Alaphilippe kam, da hatte Valverde einfach diese 10, 15 Meter, die er zu Alaphilippe erstmal zufahren musste und das ist natürlich bei ja, über 20% Steigung, hört sich das nicht groß an als Abstand, aber das ist dann verdammt hart, so ein Loch zu schließen und man hat es gesehen, weil Werder, als er dann attackiert hat, ist er zwar zu Alaphilippe hingekommen, konnte auch diese Lücke fast schließen, aber dann hat Julien Alaphilippe beschleunigt und dann hat Valverde auch ziemlich schnell bemerkt, dass das ja dieses Mal nichts wird mit seinem sechsten Flash-Wallon-Sieg. Und er hat sich dann sogar noch umgeschaut, dass er nicht noch vom Dritt- oder Viertplatzierten überholt wird, dass er wenigstens noch auf dem Podium landet.
Ja, und dass Valverde ein großartiger Sportsmann ist, zumindest diese Seite häufiger mal zeigt, hat man auch nach dem Rennen gesehen. Hat Julien Alaphilippe gelobt, hat auch gesagt, er war eben heute stärker als ich, hat die eigene Mannschaft gelobt, die sich eben auch in Anbetracht der Taktik der anderen Teams dort ordentlich zermürben musste, um überhaupt dafür zu sorgen, dass Valverde noch in Richtung Podium fahren kann. Also ja, er hat sich da tatsächlich so ein bisschen als zweiter Gewinner und nicht als erster Verlierer zumindest gegenüber den Medien dargestellt, war auf jeden Fall sehr sympathisch. Was auch sympathisch war, war Julien Alaphilippe. Der war so kaputt, dass er nicht mal richtig jubeln konnte am Ende, weil er dachte, ja, wir haben gar nicht alle eingeholt, sondern er wäre nur um Platz 2 gesprintet. Ansonsten muss man sagen, Julien Alaphilippe wirklich an dem Tag der Stärkste. Vielleicht auch nicht nur wegen dem Abstand, den er auf Valverde hatte, sondern auch einfach die Art und Weise, wie er da weggezogen ist. Können wir von so einer Art Wachablösung reden, wenn wir diesen Sprint gesehen haben, dass eben die neue Generation der Pancheure um eben Julien Alaphilippe sich jetzt so langsam aufmacht, den alten Hasen dort abzulösen, oder war das auch nur eine Frage der Tagesform?
Nein, ich glaube schon, dass gerade Julien Alaphilippe ein Mann ist, der beim Flash Wallon in den nächsten Jahren eine ähnliche Serie wie Valverde hinlegen könnte. Ich sage bewusst könnte, da gehört ja auch immer viel dazu. Aber er war 2015 Zweiter geworden. 2016, meine ich, war er auch Zweiter und hatte letztes Jahr ja die Ardennen-Klassiker verpasst mit seiner Knieverletzung. Das heißt, dreimal gestartet, dreimal oder der zweite Platz war das schlechteste Ergebnis. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Bilanz und das zeigt, dass Julien Alaphilippe gerade für dieses Finish an der Mauer von Huy wie geschaffen ist. Er ist sehr leicht, dadurch klettert er sehr gut und er ist aber unheimlich sprintstark. Also er kann auch aus kleineren Gruppen heraus einen Sprint gewinnen, hat also ähnliche Qualitäten wie Valverde. Und es würde mich nicht überraschen, wenn Julien Alaphilippe in den nächsten Jahren an der Mauer von Huy noch öfter in der Siegerliste stehen sollte.
Ja, ich denke, da sind wir uns beide einig, wobei die Liste derer, die dann dort eben noch sich gut zeigen könnten, doch relativ lang ist. Wir haben da auf den weiteren Plätzen noch Mikey Matthews auf der 5, Tim Wellens auf der 7, dann eben Maximilian Schachmann, Romain Bardet, Patrick Konrad. Also da sind schon noch einige Fahrer, die ebenfalls in die Fußstapfen des Spaniers treten können. Aber ich denke, Alaphilippe trauen wir doch beide am ehesten zu, dort eine ähnliche Dominanz zu entwickeln, weil er eben auch vom Fahrertyp dort ziemlich gut gemacht ist. Wir gehen in die zweite Pause, bevor wir dann zum Abschluss der Ardennenwoche kommen und damit eigentlich zum Highlight, wenn man so will, denn Lüttich-Bastogne-Lüttich, das Rennen, über das wir gleich sprechen, das ist ja eines der Radsportmonumente und von daher eben von besonderer Wichtigkeit. Vorher noch der Hinweis: hier auf meinsportradio.de könnt ihr nicht nur Radio Tour hören wie jetzt gerade, sondern eben auch ganz viel Live-Sport. Klickt euch einfach mal durch unsere Seite oder ladet euch die App für iOS und Android runter. Auch da kriegt ihr vollen Umfang, kostet nichts, gibt euch aber eben den ganzen Service. Und wir hören uns dann gleich wieder mit Radio Tour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit nochmal willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Erik Gutglück und wir müssen zum Abschluss der Ardennenwoche und damit auch der gesamten Klassikersaison natürlich noch über das 4. der 5 Radsportmonumente reden. Und ganz ehrlich, wenn man auf die Monumente guckt und auf die gesamte Klassikersaison, dann war es eine runde Sache, dass am Ende wieder Quickstep gewonnen hat. 27. Saisonsieg, der 2. Sieg bei einem Monument. Erik, wie hat's Quickstep denn diesmal hinbekommen?
Ja, effektiv gesehen mit der altbekannten Taktik, die man schon bei den Kopfsteinklassikern angewandt hat, nämlich früh in die Offensive gehen. Dieses Mal war es 20 Kilometer vor dem Ziel der Fall, an der Côte de la Roche-au-Faucon. Die, ja, ist nicht sehr lang, nur knapp 1,5 Kilometer, aber oben raus verdammt steil. Quickstep hat es versucht, mit Philipp Gilbert, der ja dieses Jahr augenscheinlich nicht die Form des Vorjahres hatte, dort in die Offensive zu gehen. Das wurde von den anderen Favoriten neutralisiert und dann hat Bob Jungels eigentlich, ja, nach kurz nach dem Gipfel kommt eine kleine Abfahrt und dann geht's nochmal leicht berghoch und dort ist Bob Jungels dann weggefahren und die anderen Favoriten haben sich ja angeschaut. Keiner wollte so richtig die Nachführarbeit übernehmen, weil alle von der Quickstep-Attacke an diesem Anstieg ziemlich kaputt waren. Und ja, Bob Jungels hatte dann relativ schnell einen Vorsprung von 15 oder 20 Sekunden und man weiß ja mittlerweile, dass er ein sehr, sehr starker Zeitfahrer ist. Und das konnten die anderen Favoriten dann einfach nicht mehr zufahren. Und es kam noch hinzu, dass mit Julien Alaphilippe, der wahrscheinlich stärkste Mann dieser Woche, der nun schon beim Amstel Siebter war und den Flash Wallon gewonnen hatte, der saß als, ja, ich sag mal, Störer in dieser Gruppe und fuhr immer wieder an zweiter, dritter Position und wenn dann der Führende aus der Führungsarbeit rausging, hat Alaphilippe natürlich auch die Beine hochgenommen und gesagt, ich habe meinen Teamkollegen vorn. Und so wurde das Loch von Bob Jungels dann immer größer und er konnte es dann bis zum Ziel durchziehen und hat ja eigentlich seinen größten Karriereerfolg feiern können.
Ja, wobei man sagen muss, dass Bob Jungels auch bislang eine sehr beachtliche Karriere hingelegt hat. Die Kollegen von cyclingmagazine.de haben einen sehr interessanten Beitrag geschrieben, nämlich der entscheidende Moment. Und da geht es eben um die Attacke von Bob Jungels, der sehr interessant da taktiert hat. Der hatte sich nämlich vor dieser kleinen Gegensteigung, wie ich sie jetzt mal kurz nennen möchte, schon seine Wasserflasche gesichert, die in sein Fahrrad gesteckt und dann wurde eben hinter ihm, Bob Jungels war in erster Position, hinter ihm war Michael Woods und der hat sich eben dort in dem Moment, wo Bob Jungels angegriffen hat, eine Flasche geben lassen, hat dann ein bisschen Tempo rausnehmen müssen und somit ist das Loch aufgegangen und das hat Jungels eben mitbekommen und dann durchgezogen und gewonnen. Also eine sehr interessante Artikel, könnt ihr euch mal durchlesen, wie gesagt, bei den Kollegen. Nur mal noch kurz, um das ein bisschen aufzudröseln, was manchmal so kleine Situationen für einen Unterschied machen können. Bob Jungels, 25 Jahre jung, zeigt jetzt das erste Mal so richtig, dass er bei den Klassikern was reißen kann. Jetzt mal speziell auf Lüttich-Bastogne-Lüttich bezogen, 62. und 82. Platz bislang bei den beiden bisherigen Austragungen, an denen er teilgenommen hat von Lüttich-Bastogne-Lüttich. Ist Bob Jungels ein Mann für die Zukunft bei den Klassikern oder hat er jetzt einfach nur die Gunst der Stunde genutzt, um der erste Luxemburger seit Andy Schleck zu sein, der dieses Rennen gewinnt?
Ja, ist schwer zu sagen. Es war sicherlich eine tolle Leistung und Bob Jungels muss man aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner extremen Qualität, die er als Radprofi hat, immer irgendwo auf dem Zettel haben. Normalerweise ist es ja bei den Klassikern so, dass Fahrer gewinnen, die ja diesem Fahrertyp Valverde, Alaphilippe, Michael Matthews entsprechen. Also Fahrer, die gut diese kurzen Anstiege hochkommen, die dann aber trotzdem noch über einen sehr, sehr harten Sprint verfügen. Und das ist ja bisher bei Bob Jungels noch nicht so hervorgetreten, dass er auch aus Gruppen heraus den Sprint gewinnen kann. Er hat es zwar letztes Jahr beim Giro d'Italia geschafft, auf der 15. oder 16. Etappe war es, glaube ich, in Bergamo. Aber dort ist er auch gegen Fahrer gesprintet wie Quintana, wie Pozzovivo. Also klassische Bergfahrer, die ja auch selbst nicht über so einen Riesenpunch verfügen. Deswegen würde es mich wundern, wenn Bob Jungels in den nächsten Jahren nochmal bei diesen Rennen gewinnen sollte. Wobei man natürlich sagen muss, wer so ein Rennen einmal gewinnt, warum soll man es nicht noch ein zweites Mal gewinnen können?
Ja, also wir werden es natürlich auch für euch im Blick behalten. Michael Woods, ich habe ihn gerade schon angesprochen, als so ein bisschen den tragischen Fahrer, der am Ende den Sieg geebnet hat, ist Zweiter geworden, Romain Bardet Dritter. Würdest du sagen, dass du mit denen vorher gerechnet hast, oder sind das auch, nachdem wir ja schon jetzt Dutzende Überraschungen hatten, würdest du die beiden auch zu den Überraschungen zählen?
Teils, teils. Also Romain Bardet war ja letztes Jahr zum Beispiel schon Sechster. Auch Michael Woods hat ja auf diesem schwierigen Terrain schon oft bewiesen, dass er mit den Besten mithalten kann. Ich hätte sie jetzt wahrscheinlich vorab, wenn man mich gefragt hätte, nicht aufs Podium getippt. Aber Top Ten hätte ich ihnen beiden auf jeden Fall zugetraut. Und sie haben einfach die Rennsituation genutzt, als dann klar war, dass Bob Jungels von durchkommt und die anderen Favoriten sich aber immer noch uneins waren. Da haben sie dann beide aus dieser Gruppe heraus attackiert, haben zusammengearbeitet, und Romain Bardet hat dann auch im Nachhinein gesagt, dass Michael Woods zwar fast nur an seinem Hinterrad hing, aber das war ihm relativ egal, denn er wollte unbedingt aufs Podium. Und ja, das hat er dann geschafft, wurde dann im Ziel von Woods abgesprintet, hat aber trotzdem gesagt, dass er sich ja in dem Rennen sehr wohl gefühlt hat und dass er gerade mit Blick auf die Tour de France, die er nun im Sommer gerne mal gewinnen möchte, sich auf einem sehr guten Weg sieht und dass ihm dieses Rennen daher in sehr positiver Erinnerung bleibt.
Ich denke, auch nicht die einzige starke Vorstellung in dieser Saison von Romain Bardet. Ich erinnere da nur an die Strade Bianche, wo er hinter dem wie entfesselt fahrenden Thijs Benoot Zweiter geworden ist. Also der scheint gut in Frühform zu sein, hoffentlich nicht zu früh. Aber auch das werden wir natürlich im Laufe der Saison noch ein bisschen feststellen können. Wir sprechen noch über eine weitere kleine Überraschung, die gerade du hervorgehoben hast, lieber Erik. Wir reden noch über Jelle van Endert. 33 Jahre jung und ein Name, der selbst mir als Radsport-Fan jetzt nicht unbedingt der größte aller Begriffe war. Also jetzt nicht ein Fahrer, den man auf jeden Fall im Auge hat. Jetzt wird er auf einmal Zehnter beim Amstel Goldrennen und Dritter beim Flash Wallon und war auch bei Bastogne-Lüttich ein präsenter Fahrer, Platz 11 am Ende hier. Wo kommt der denn auf einmal her?
Ja, das ist gerade das, was ich mich gefragt habe. Also ich habe mich so an das Jahr 2011 zurückerinnert. Da war er bei der Tour de France mal relativ stark, hat dort zum Beispiel am Plateau de Bay eine Etappe gewonnen, was interessanterweise sein einziger Profisieg ist. Also er hat nur einen Profisieg auf seinem Konto. Das ist aber ein sehr hochwertiger Bergankunft bei der Tour de France. Ist nicht ganz ohne. Dann war er 2012 und 2014 jeweils Zweiter beim Amstel Gold Race. Aber sonst hat man ihn in den letzten Jahren eigentlich nie so wirklich gesehen im Feld. Ich kenne jetzt seine persönliche Geschichte nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch mit Krankheiten oder Verletzungen zu tun hatte, die dann möglicherweise sein Training beeinflusst haben und auch Auswirkungen auf seine Performance in den Rennen hatten. Aber bei Lotto Soudal hätte man ja eher auf Tim Wellens oder Thijs Benoot getippt, dass die für diese belgische Mannschaft die Kohlen aus dem Feuer holen bei den Klassikern. Dass das nun Jelle van Endert war zwar eine kleine Überraschung, aber trotzdem, ich will nicht sagen, kam es nicht ganz unerwartet, aber er hat eine Vorgeschichte in diesen Rennen, wo er schon mal gezeigt hat, was er auf diesem Terrain leisten kann.
Ja, und wenn wir über das Terrain reden, dann müssen wir natürlich auch noch mal kurz auf den Zielort eingehen, denn es gab so Andeutungen von den Veranstaltern, dass das Ziel, was seit 1992 in Orne liegt, jetzt nicht mehr dort stattfinden soll. Wenn wir da aber allerdings genaueres wissen, dann werden wir euch da natürlich noch mal drüber informieren. Gab da ja einige Stimmen, die damit relativ zufrieden waren, andere wiederum nicht, und jetzt soll eben was daran geändert werden. Wohin die Reise führt, wird so in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Könnt ihr natürlich dann hier bestimmt auch auf meinsportradio.de nachverfolgen. Jetzt allerdings ohne Werbung gleich in Richtung Ende mit Vollgas auf die Zielgerade. Wir reden noch über die Gewinner und Verlierer und ich fange einfach mal an mit den Gewinnern und mit meinem Gewinner. Das sind auf jeden Fall die Fans. Wir haben bei 3 Rennen 9 verschiedene Podestfahrer gehabt. Wir hatten 2 Außenseiter-Siege. Wir hatten spannende Rennen. Wir hatten so ein bisschen einen tragischen Helden mit Alejandro Valverde. Und ich denke, ich als Zuschauer habe mich auf jeden Fall entertained gefühlt. Ich denke, dir wird es auch nicht anders gehen. Und jetzt kannst du mir ja noch sagen, wen du noch so auf die Liste der Gewinner mitzählen würdest.
Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Der große Gewinner waren sicherlich die Radsportfans und der Sport an sich, weil es wirklich spannende Rennen waren, wo man die Ausgänge so nicht immer unbedingt vorhergesagt hätte. Große Gewinner sicherlich Quickstep Floors, keine Überraschung. Die haben ihre Saisonsiege 26 und 27 in dieser Woche gefeiert. Dann, wie ich schon erwähnt habe, Jelle van Endert war für mich so der Gewinner dieser Woche, auch wenn er jetzt effektiv kein Rennen gewonnen hat, aber dass er doch wieder an diese alten Leistungen von vor 4-5 Jahren anknüpfen konnte. Das war schön zu sehen. Aus deutscher Sicht muss man sagen, war Maximilian Schachmann die große Entdeckung. Das hätte sicherlich keiner erwartet, dass er beim Flash Wallon Achter wird und schon gar nicht dann aus dieser Ausreißergruppe heraus, dass er das noch bis zum Ziel durchziehen kann. Und auch bei Lüttich, Pastorni Lüttich, hat er hinterher gesagt, dass ihm nur ganz wenig gefehlt hat und er wäre auch in dieser Favoritengruppe mit bei gewesen, die dann hinter Jungels, Wutz und Bardet um die Plätze gesprintet hat. Das waren für mich die großen Gewinner in dieser Woche.
Ja, ich würde noch Bora Hansgrohe anfügen. 3 Top-10-Plätze von 3 verschiedenen Fahrern, nämlich Patrick Konrad, Davide Formolo und Peter Sagan, jeweils in den Top-10, also da auch eine mannschaftlich geschlossene Leistung, wie man so schön sagt. Bora generell mit einer vernünftigen Saison bisher, Höhen und Tiefen, das ist natürlich ganz normal, aber ich denke, in der Breite hat sich die Mannschaft einfach verbessert und Patrick Konrad zum Beispiel macht genauso wie Davide Formolo gerade in der Rundfahrersektion einen weiteren Schritt nach vorne und das gefällt mir gut. Gucken wir auf die Verlierer und da würde ich sagen, müssen wir einfach einen Fahrer, so schwer es uns fällt, mit einbringen und das ist Alejandro Valverde. Wir haben natürlich bei einem Fahrer wie ihm ganz andere Maßstäbe, die wir dort ansetzen, aber er ist eben ohne große Highlights geblieben. Natürlich der 2. Platz beim Flash Wallon, noch der Höhepunkt, der einzige Podestplatz allerdings. Und für jemanden, der gerade bei den letzten beiden Rennen dieser Ardennenwoche doch der Dominator war in den letzten Jahren und da ja teilweise sogar Rekordsieger ist, und eben bei Lüttich, Bastogne Lüttich einer der Rekordsieger werden wollte, ist das eben einfach hinter den Erwartungen zurück. Wir haben auch über einen möglichen Dominantwechsel oder Machtablösung geredet und von daher denke ich, muss Valverde einfach auf diese Liste der Verlierer. Wen hast du denn da noch so dabei?
Ja, für mich war Philippe Gilbert eigentlich die Enttäuschung der Ardennen-Klassiker, denn wie du schon gesagt hast, Valverde, klar, da hätte man vorher, wir haben es ja selber auch im Abschluss der Kopfstein-Klassiker und in der Vorschau auf die Ardennen-Klassiker gesagt, dass Valverde eigentlich fast nicht zu schlagen ist. Nun hat er aus diesen 3 Rennen keinen einzigen Sieg geholt. Für mich war wirklich Philippe Gilbert diese Enttäuschung oder dieser Verlierer der Woche, denn er hat 2011 in einem Jahr die gesamten 3 Rennen innerhalb von einer Woche gewonnen, ist 4-maliger Amstel-Goldsieger. Da hätte man sicherlich erwartet, dass da einfach von ihm noch mehr kommt. Er ist nun auch schon in einem Alter von 35 Jahren, hat mit Julien Alaphilippe einen Fahrer an seiner Seite in seinem Team, der diese Woche einfach überragend war und wo sich Gilbert wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit unterordnen musste. Bleibt abzuwarten, wie er das in den nächsten Jahren, wie sich das entwickelt, ob Philippe Gilbert noch seinen Fokus auf diese Ardennen-Klassiker weiterlegt oder ob er doch eher sein Ziel verfolgt, diese Monumentsammlung, die er ja angesprochen hat, dass er alle 5 Radsportmonumente einmal gewonnen haben möchte. Da fehlen ihm noch Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix. Das sind ja von der Charakteristik her andere Rennen als die Ardennen-Klassiker, ob er sich in den nächsten Jahren einfach mehr darauf konzentriert und die Ardennen-Klassiker eher als starker Helfer für seine Kapitäne, wie zum Beispiel Alaphilippe, mitfährt.
Ja, dann gucken wir natürlich noch weiter auf die Verlierer. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall auch noch über das Lotto-Sudal-Duo Tim Wellens und Thies Spinot reden. Wir haben Van Endert als Überraschung hervorgehoben und so war es dann eben auf der anderen Seite seine Teamkollegen, die dort eben den Leistungen oder den Erwartungen einfach nicht gerecht wurden, denke ich. Denn gerade von Tim Wellens hatte man auch nach dem Fall von Brabant etwas mehr erwartet, auch von Thies Spinot, wobei auch die beiden noch genug Chancen haben, in den nächsten Jahren auch aus ihren Erfahrungen zu lernen und dann dort eben für weitere Siege zu sorgen. Ich möchte noch einen weiteren Fahrer anbringen, bevor ich dir dann das Schlusswort dieser Kategorie überlasse. Dylan Teuns, für mich auch eine der größeren Enttäuschungen, hat vielleicht jetzt nicht jeder auf dem Schirm gehabt, war für mich so einer der Außenseiter. Jetzt war seine beste Platzierung ein Platz 20, er hat aber in dieser Saison schon einiges gerissen, zum Beispiel 6. Platz bei Paris-Nizza, unter anderem aber auch ein 2. Etappenplatz bei diesem Rennen und Platz 4 auf einer Etappe bei der Baskenland-Rundfahrt. Und er war auch im Vorjahr schon 3. beim Flèche Wallonne und hat dann ja in der 2. Saisonhälfte gerade gezeigt, was er kann. Für mich von daher eine Enttäuschung und die letzte Enttäuschung und den letzten mahnenden Zeigefinger, den gönne ich dir, Erik.
Ja, dann erhebe ich mal den verbalen mahnenden Zeigefinger und zwar geht der von meiner Seite in Richtung Michael Kwiatkowski und ja, ein Stück weit auch zu seinem Team Sky. Von Kwiatkowski hatte man sich doch ein bisschen mehr erhofft. Er hat ja im Frühjahr die Algarve-Rundfahrt und Tirreno Adriatico gewonnen und hat dort eine sehr vielversprechende Form gezeigt, hat auch schon 2015 das Amstel Gold Race gewonnen und ist auch einer dieser Fahrer, die ja über diese steilen, teilweise 20% steilen Anstiege drüber kommt und dann über einen sehr guten Sprint verfügt, also diese klassische Pencheur, wie man ihn nennen möchte. Kwiatkowski selber hat es auf Twitter eigentlich sehr gut zusammengefasst nach Lüttich-Bastogne-Lüttich. Er hatte sinngemäß geschrieben, da bereitet man sich das ganze Frühjahr, den ganzen Winter auf die Eintagesrennen vor und dann gewinnt man 2 Rundfahrten. Also zeigt auch, dass er doch andere Erwartungen in der Ardennenwoche hatte. Aber ich denke, mit seinem Frühjahr kann er, auch wenn es jetzt bei den Ardennenklassikern nicht so gut lief, sehr zufrieden sein und zeigt halt auch, dass zum Erfolg bei den Klassikern auch mehr dazu gehört als nur Training und gute Form, sondern dass man auch ja einfach Tagesform braucht und dass man auch einfach ein Stück weit Glück haben muss, richtig positioniert sein muss, keine Defekte haben darf. Und von daher hätte man von Kwiatkowski und auch vom Team Sky mehr erwarten können. So war jetzt Sergio Henao der Beste der britischen Mannschaft. Als 9. beim Flèche Wallonne hat er das einzige Top-10-Resultat für die Männer in Weiß geholt. Und das ist sicherlich einer so starken Mannschaft mit einem so großen Budget und so großartigen Fahrern oder so vielversprechenden Fahrern sicherlich ja, haben die sich da selber auch mehr erhofft.
Ja, und das Schlusswort ist auch gleichzeitig das Schlusswort dieser Ausgabe von Radiotour. Wir melden uns ab jetzt übrigens, und das kann ich hier schon mal ankündigen, etwas häufiger. Ist ja jetzt erst die 2. Ausgabe dieses Jahr, aber wir haben zum Beispiel schon nächste Woche einen neuen Termin. Und dort soll es dann um die Italien-Rundfahrt gehen, denn nach den Klassikern folgen eben die großen Rundfahrten und da macht ihr ja Giro d'Italia klassisch den Anfang. Dort gibt's dann in der nächsten Woche eine größere Vorschau, denn in der nächsten Woche beginnt das Rennen dann auch schon und wir sind natürlich für euch dann auch wieder mit allen neuen Informationen hier dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Erik. Dankeschön.
Danke auch.
Ja, und wie gesagt, das war's aus dieser Woche mit Radiotour. Lasst uns gerne über den Hashtag Radiotour auf Twitter auch gerne eure Meinungen wissen zur abgelaufenen Klassikersaison. Gebt uns Feedback. Ihr findet uns beide auch auf Twitter, auch da die Links hier nochmal auf der meinsportradio.de Webseite verlinkt. Und das war's und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Einen schönen Abend noch. Macht's gut.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.